Inforadio Podcast.
Die neue Legislaturperiode, die 17. des Berliner Abgeordnetenhauses, ist jetzt mehr als 100 Tage alt. Anlass, einmal intensiver auf die neue Fraktion, auf die Piraten zu schauen. Deren Fraktionsgeschäftsführer Martin Dillius hat über den Einzug der Piraten ins Berliner Abgeordnetenhaus gesagt, eigentlich ist es der Befreiungsschlag einer Generation. Und diesen Satz möchte ich über das heutige Gespräch schreiben. Mein Gast ist Jahrgang 1984, geboren in Simmern im Hunsrück, aufgewachsen in Bonn. Neben der Schule studierte er seit der 11. Klasse Physik. Er war, wie er bekennt, in der irrigen Annahme, damit seine Mitschülerinnen auf sich aufmerksam machen zu können. Das Physikstudium brach er später ab, kam nach Berlin, jobbte, studiert schließlich an der TU Berlin Wissenschafts- und Technikgeschichte. Ein Jahr lang war er 2010 bis 2011 politischer Bundesgeschäftsführer der Piratenpartei. Und bei der Abgeordnetenhauswahl 2011 erhielt er im Wahlkreis Pankow 8 11,8% der Erststimmen. Aufgrund des guten Zweitstimmenergebnisses der Piraten, 8,9% auf Landesebene, gelangte er von Platz 10 auf der Landesliste auf einen Sitz im Berliner Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen, Christopher Lauer.
Ja, ich grüße Sie.
Es strömt so vieles auf Sie ein in diesem letzten Jahr und Sie stellen sich dankenswerterweise einem so intensiven Gespräch jetzt hier. Führen Sie inzwischen Routine?
Ich weiß nicht, ob man das jetzt Routine nennt. Also ich persönlich habe mich schon ins Abgeordnetenhaus eingelebt. Ich hatte, wie Sie das erwähnt haben, durch diese Zeit im Bundesvorstand eigentlich das große Glück, dass ich im Grunde genommen schon vor diesem ganzen Medienrummel schon mal rudimentär Kontakt zu Medien hatte. Deswegen war das auch alles nicht so neu für mich. Es hat sich im Grunde genommen die Intensität verändert, mit dem diese Eindrücke auf einen einprasseln. Aber ich für mich kann sagen, ja, da stellt sich im Moment eine gewisse Routine ein, was zumindest die Abläufe angeht, ja.
Ich darf Ihnen verraten, dass das ja so ein Gespräch jetzt mit Ihnen zu führen für mich auch nicht ganz so einfach ist, weil hier sitzen nämlich zwei Generationen am Tisch. Also Sie werden in diesem Jahr 28, so jung wie meine älteste Tochter. Und ich habe keine Lust, also so altväterlich daherzukommen.
Ja, gar kein Problem.
Also ich will mich da auch nicht bei Ihnen anbiedern. Auf der anderen Seite muss man schon manche Sachen hart nachfragen. Ich fange mal so an. Die Jugendforscher der Shell-Jugendstudie stellen seit Jahren fest, es hat noch nie ein so gutes Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern gegeben. Wie war das bei Ihnen?
Ich glaube, das war wie bei den meisten Kindern. Irgendwann, wenn man in die Pubertät kommt, fängt man an, Fragen zu stellen und dann
differenziert. Ja, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden, ich weiß.
Ja, ne? Ja, genau, die Eltern werden schwierig und ich hatte aber eigentlich und habe auch noch jetzt immer ein ganz gutes Verhältnis zu meiner Familie. Aber mir wurde so beim Aufwachsen klar, dass da so gewisse Lebensentwürfe für mich nicht so attraktiv sind, wie es vielleicht noch für die Generation war, die halt irgendwie in den 50er Jahren geboren worden ist.
Was meinen Sie damit?
Diese Vorstellung davon, dass man halt einen Beruf erlernt und diesen dann sein Leben lang macht und dann irgendwann in Rente geht und ein geregeltes, lineares Leben irgendwie führt.
Ja, das ist ja erstmal Berufsleben, das hat ja mit Familie noch nichts zu tun.
Was für mich vielleicht auch prägend war, waren so ein bisschen auch meine Großeltern im Hunsrück, die ja, ne, Jahrgang 1920er, die ja ein sehr klassisches Familienrollenbild so aufrechterhalten haben, das war auch sehr prägend. Und es waren alles so Eindrücke, die auf mich draufgeprasselt sind, wo ich sage, das respektiere ich. Also ich respektiere diesen Lebensentwurf aus der Zeit heraus, in der er entstanden ist. Aber jetzt sind halt andere Zeiten, ich wachse anders auf und deswegen muss ich da jede Generation eben nochmal neu aufmachen und sich Lebensentwürfe selbst ausdefinieren und sich entscheiden, wie wollen wir denn Leben, Gesellschaft machen.
Da hat ein Mitglied Ihrer Fraktion in seinen Online-Kalender eine Zeit geblockt, wo er reingeschrieben hat, shoppen mit Mutti. Das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendjemand mal irgendwo reinschreibt.
Ja, ich glaube, das ist auch ein etwas ironischer Umgang damit, dass man vielleicht mit seiner Mutter nochmal einkaufen geht. Ich kann da jedem nur von abraten, aber wenn der da mit Mutti shoppt und das dann da so reinschreibt, dann ist das doch in Ordnung. Also ich würde das jetzt weder überbewerten noch da groß irgendwas reininterpretieren. Da geht er halt mit Mutti shoppen.
Sie nutzen das Internet, seit Sie 15 sind, haben Sie gesagt. Mhm. Nämlich wie?
Ja, also die Erfahrungen mit dem Internet waren erstmal für mich eher so ein sozialer Raum. Also ich hatte in der Schule eher so der Nerd, halt so ein bisschen Außenseiter. Also natürlich hatte man schon soziale Kontakte, aber nicht besonders viele. Da hat irgendwie auch ein bisschen so der Anknüpfungspunkt gefehlt. Und das Internet war auf jeden Fall interessant, weil sich da auf einmal ein komplett neuer Raum eröffnete, wo man auch mit Menschen kommunizieren konnte, die halt eben nicht in seinem unmittelbaren Feld waren. Und das ist das große Glück, dass das Internet einem da diese Möglichkeiten eröffnet. Also ich habe das Internet, also heute ist ja Social Media und Web 2.0, das ist ja so ein großer Begriff, aber als ich irgendwie, wann war das, ja, 95, 96 angefangen habe, das Internet zu nutzen, war das für mich schon ein soziales Netz und halt auch vor allen Dingen diese ganzen Informationen, die man da rausziehen konnte, das war sehr faszinierend für mich.
Sie sagen sozialer Raum. Ist das ein Raum, der von der realen Welt getrennt ist? Und weil Sie das auch so sagen, das sind viele Leute, die da eigentlich so ihre Kontakte haben und weniger echte personale Kontakte.
Naja, aber das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen dieser Generationenkonflikt an dieser Stelle, dass für Leute, die Kontakte über das Internet aufbauen, da Bekanntschaften pflegen und aus welchen Gründen auch immer da mit anderen Menschen Kontakt aufrechterhalten, für die hat das genau dieselbe Qualität. Es ist halt ein anderes Medium. Also mir fehlt natürlich das direkte Gegenüber oder vielleicht sehe ich die Menschen, mit denen ich dort kommuniziere, weil sie in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land wohnen, nur einmal im Jahr oder so. Aber das ist eine Qualität, sich austauschen zu können, da in diesem Raum sich mit anderen Menschen aufhalten zu können. Ich wehre mich ja ein bisschen gegen diesen Begriff on und offline, ja, weil mit diesen Smartphones, diesen mobilen Endgeräten, wie es so schön heißt, diese Geräte, die auch immer im Internet sind, verschwimmt das ja immer mehr. Das heißt, ich entscheide mich einfach gerade in dem konkreten Moment, woraus ich meine Informationen beziehe, worauf ich mich fokussiere.
Das ist doch aber auch sehr abstrakt. Also man hat doch gesehen, als diese, wenn Sie sagen Nerds, also wenn die alle zusammengekommen sind, jetzt in der Fraktion, haben sie enorme Schwierigkeiten gehabt. Sie brauchten ein extrem hochemotionales, wie es einer genannt hat, Coaching, damit sie sich nicht zerfleischen dort. Das heißt also, da sind doch offenbar Leute zusammengekommen, die extreme soziale Schwierigkeiten hatten miteinander.
Nö, ich glaube, dass da kann man die Kirche ruhig mal im Dorf lassen. Also diese Mediation, die wir da als Fraktion gemacht haben, die war halt wichtig, weil man auch einfach sehen muss, dass das eine Extremsituation ist, in der wir uns da befinden. Da sind also 15 Leute, die keine parlamentarische Erfahrung haben, die in so ein Haus gestürzt werden, also das Abgeordnetenhaus von Berlin, das sie halt eben nicht kennen, das nach Regeln funktioniert, die sie nicht kennen, und da müssen sie sich eben reinarbeiten. Und da entstehen naturgemäß auch soziale Konflikte und man muss halt offen mit denen umgehen. Und ich finde es legitim, wenn eine solche Gruppe dann sagt, ja, wir besorgen uns dann nochmal Fachleute, die uns Werkzeuge an die Hand geben, damit wir in Zukunft mit diesen sozialen Konflikten auch anders umgehen können. Ich glaube aber, dass es diese sozialen Konflikte auch in jeder Gruppe gibt, wo sich mehr als drei Menschen irgendwie miteinander organisieren müssen. Ja? Wir gehen halt nur sehr bewusst damit um.
Na, also es gibt natürlich auch andere Landesverbände der Piraten, und beispielsweise sind die in Schleswig-Holstein also sehr viel bodenständiger. Die betrachten die Berliner so ein bisschen als Wundersamen. Also für mich stellt sich die Frage, gehört dazu ein hoher Grad an Narzissmus als Erklärung?
Nö, da gehört einfach, denke ich, dran, dass die Berliner Stadt, dass die einen ganz besonderen Schlag von Menschen anzieht.
Ist das so eine Internet-Bohème, würden Sie das so nennen?
Nee, das sammelt sich vielleicht ein bisschen hier. Ne? Da gab es dieses Buch von Sascha Lobo, dieses Wir nennen es Arbeit, die digitale Bohème war, glaube ich, die Unterschrift. Ne? Also es gibt dann schon ein Bewusstsein bei vielen Leuten, die sich halt sehr stark im Internet bewegen. Aber um das nochmal runterzubrechen, ich glaube, das Phänomen der Stadt Berlin ist an der Stelle, dass Berliner Verbände, egal von welcher Organisation, immer ein bisschen schräg angeguckt werden, weil man auch einfach sagen muss, dass diese Stadt als Konzentrationspunkt dann halt Leute anzieht. Und ich merke es ja selber innerhalb der Piratenpartei, wir sind einfach der progressivste Landesverband in dieser Partei. Das ist ein Fakt, den man anerkennen kann. Und das ist jetzt, das hat weder eine positive noch eine negative Qualität, sondern es ist eine Zustandsbeschreibung. Und natürlich wirkt da vieles wunderlich. Wenn Sie sich überlegen, diese direktdemokratische Internetplattform Liquid Feedback, wo man also alle Mitglieder der Partei daran beteiligt, Programmatik zu entwickeln, sich über Inhalte auszutauschen. Das wurde in Berlin programmiert und entwickelt. Das wurde in Berlin als erstes Mal eingesetzt. Das wird in Berlin sehr intensiv genutzt, auch aufgrund der räumlichen Nähe und eben der Möglichkeiten, sich auch im echten Leben zu treffen und nicht nur über das Internet.
Was heißt denn intensiv genutzt?
Intensiv genutzt heißt, dass das im Vorfeld von Programmparteitagen dazu benutzt wird, um programmatische Positionen auszuarbeiten, und zwar von den aktiven Mitgliedern des Landesverbandes.
Wie viel beteiligen sich dann da?
Och, die Erfahrung hat so gezeigt, ich glaube, der Berliner Landesverband hat jetzt im Moment so 2500 Mitglieder, sind 600 angemeldet in diesem Liquid Feedback, und da beteiligen sich so naturgemäß, erfahrungsgemäß, beteiligen sich so 10-15% der Leute an solchen programmatischen Entscheidungen, Entwicklungen.
Ich vergleiche natürlich mit der Entwicklung, die es damals gegeben hat, als die Grünen in die Parlamente kamen. Die Grünen haben viele führende Köpfe verschlissen. Das muss offenbar mit dem Verständnis von Basisdemokratie zusammenhängen. Mhm. Man mag nicht Leute, die Macht wollen und ja, auch, weil sie ja in der Öffentlichkeit stehen, so wie Sie, also Macht können. Sie wollten auch einiges werden. Sie wollten Bundesvorsitzender werden, Berliner Spitzenkandidat werden, Fraktionsvorsitzender werden. Hat alles nicht geklappt. Dafür sitzen da jetzt blasse andere und Sie stehen in der Öffentlichkeit. Wie erklären Sie uns das?
Also erstmal diese Aufzählung von, er ist nicht Vorsitzender geworden, er ist nicht Spitzenkandidat geworden und er ist nicht Fraktionsvorsitzender geworden. Das sind erstmal Fakten, die man so anerkennen kann oder die ich so anerkennen auch muss. Es ist aber auch in dieser Aufzählung und in dieser Zuspitzung ist es natürlich Storytelling und der Versuch, mich da an dieser Stelle zu charakterisieren und mich dann in irgendeiner Form in dieser Partei zu verorten und zu erklären.
Das geht jetzt nicht, um Sie da persönlich irgendwie zu diskriminieren, sondern nee, mir geht es um das Prinzip.
Ich verstehe das auch nicht als Angriff. Ich versuche es Ihnen nur zu erläutern, dieses Phänomen. Also wir hatten einen Bundesparteitag in Heidenheim an der Brenz, an der Grenze zu Bayern und Baden-Württemberg. 45% der Anwesenden waren aus Bayern und Baden-Württemberg. Das sind ja Mitgliederversammlungen, wir haben kein Delegiertensystem. Ne? Und da sind halt 7 Vorstände gewählt worden und ich glaube, von den 7 Vorständen sind, glaube ich, 4 aus Bayern und Baden-Württemberg gewesen. Einer aus Thüringen, einer aus NRW und einer noch aus hier Hamburg-Berlin, der Bernd
Schlömer. Jetzt fällt Ihnen jetzt die Basisdemokratie auf den Kopf, oder?
Nö, die Basisdemokratie fällt einem dann nicht auf den Kopf, aber man muss auch einfach dann dieses Bundesvorstandsgremium innerhalb der Partei verorten. Und die haben natürlich einen unglaublich schweren Job. Ich war da ja selber einmal drin. Ich weiß, dass die Machtfülle, jetzt so realpolitisch gesprochen, dieses Gremiums sehr gering ist. Das heißt, ich kann wählen, wo der nächste Bundesparteitag stattfindet. Und ich muss mich natürlich darum kümmern, dass im Sinne hier einer Buchhaltung, wir da die Anforderungen des Parteiengesetzes erfüllen. Das heißt insbesondere, dass wir auch da an der Parteienfinanzierung teilnehmen können. Aber das ist dann auch innerhalb eines so netzartigen Gebildes und die Piratenpartei bildet im Grunde genommen diese Netzstruktur des Internets auch in ihrer Organisationsstruktur und Kultur ab. Das sind dann auch dann die Grenzen des Möglichen. Das heißt, wenn der Vorsitzende sagt, macht mal Hü, dann sagen die Mitglieder nicht hopp, sondern die sagen, warum soll ich ein Hü machen? Wie kommst du denn da drauf? Und ich bin damals auch in Heidenheim da mit einer ganz klaren Ansage angetreten. Ich habe nämlich gesagt, Kinder, wir müssen uns auf die Bundestagswahl 2013 vorbereiten. Ne? Das war im Mai 2011, da hielt ich das für eine gute Idee, das Thema Bundestagswahl mal anzusprechen. Und ich wurde gefragt, was ich mache, wenn ich nicht zum Bundesvorsitzenden gewählt werde. Dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, naja, dann holen wir in Berlin die 5% und sprechen uns in einem Jahr wieder. Und der Punkt ist einfach, warum sich dann die Partei an einer Person wie mir so reibt, ist, dass ich natürlich auch im Umgang, ich formuliere Ansprüche, habe sehr hohe Ansprüche an mich selbst, kommuniziere die auch sehr deutlich an andere Menschen. Und wenn man aber der Meinung ist, dass man lieber so sein eigenes Ding drehen möchte und das in der Geschwindigkeit machen möchte, die man selbst für sinnvoll hält, dann bringt es nichts, da als Figur so jemanden zu haben, der dann auch vielleicht so polarisiert wie ich.
Also Sie sind der Antreiber und hinter Ihnen ist viel Mittelmaß.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt so, also Mittelmaß ist dann ja auch wieder so ein despektierlicher Begriff. Also ich glaube, man muss anerkennen, dass es halt einfach so wie die Piratenpartei nur von 8,9% der Wähler gewählt worden ist und eben nicht von 50 oder 100%, gibt es dann halt auch innerhalb einer Partei halt ein unterschiedlichstes Spektrum an irgendwie Geschwindigkeiten und das muss man respektieren und akzeptieren.
Bei Ihnen hängt es aber wahrscheinlich auch daran, dass Sie vielleicht auf andere anders wirken, weil Sie eben, das haben Sie gerade bekannt, ADHS haben, also dieses Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätssyndrom. Das bekämpfen Sie jetzt medikamentös. Hat sich das jetzt irgendwie geändert?
Also ich bekämpfe das nicht. Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, wo ich ja hier die Möglichkeit habe, auch das mal zu erläutern, warum ich an dieser Stelle mal mein Privatleben in die Öffentlichkeit getragen habe, was ich ansonsten ziemlich vermeide, weil ich das nicht gut finde, wenn das die Thematik überdeckt, für die wir ja dann auch gewählt worden sind. Die Motivation dahinter, mich quasi als ADHSler zu outen, war einfach die, dass ich 27 Jahre ohne eine Diagnose gelebt habe und meine normale Welt für mich, ja, die war in Ordnung. Und ich habe aber auch gemerkt, okay, an vielen Stellen ecke ich einfach an. Und ich konnte es mir halt nicht so richtig erklären. Und durch diese Diagnose und dadurch, dass ich Methylphenidat nehme, eröffnet sich mir da gerade eine neue Welt, was ich aber als großes Glück empfinde. Ich nehme nicht Methylphenidat gegen ADHS, sondern wegen. Ja? Also ich versuche es nicht zu bekämpfen, sondern ich versuche es in Bahn zu lenken. Denn ich habe auch wahnsinnig viele Vorteile dadurch, muss ich einfach sagen. Also was die Auffassungsgabe angeht, in komplexen Situationen viele auch kleine Details zu sehen, die zusammenzufügen, die Art und Weise zu denken. Ich empfinde es tatsächlich als Vorteil und ich merke aber auch, dass ich dann im Sozialen dann teilweise an meine Grenzen gestoßen bin. Und da hilft mir auch Methylphenidat einfach in diesen Situationen besser umzugehen. Also ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der unter einer schlimmen Krankheit leidet. Ich habe eine andere Wahrnehmung. Nicht nur ich lebe mit dieser anderen Wahrnehmung, sondern schätzungsweise 3-5% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland. Und ADHS ist aber in den Medien, in der Öffentlichkeit ein Thema, wo es darum geht, es ist eine Kinderkrankheit, es wird thematisiert in dem Sinne so nach dem Motto, es ist eine Modekrankheit, da kümmern sich Eltern nicht um ihre Kinder und dann gibt es halt als Entschuldigung ADHS und dann wird gesagt, ja, jetzt müssen wir die alle ruhig stellen. Mir geht es hier nicht um mein persönliches Schicksal, mir geht es darum, durch die Öffentlichkeit, die ich habe, an dieser Stelle auf einen ja auch sehr persönlichen Fakt hinzuweisen und dadurch auch eine Diskussion in Gange zu kriegen, wie man mit ADHS bei Erwachsenen und auch bei Kindern anders umgeht, dass man eben die Stärken auch betont und dieses Medikament Methylphenidat nicht dazu einsetzt, um gerade Kinder in irgendeine Norm zu pressen, so von wegen, euer Normal ist aber nicht das akzeptierte Normal, ihr müsst jetzt aber so und so sein, sondern dass man sagt, okay, setzt es bitte sehr bewusst ein. Schaut, wo ihr Vorteile habt und schaut aber auch, wo man mit diesem Medikament Nachteile ausgleichen kann. Und das ist meine Motivation und mein Bekenntnis dazu. Und das hat in der Vergangenheit sicher dazu geführt, dass ich in auch natürlich im sozialen Kontext und auch im Parteikontext in Situationen überreagiert habe und die falsch eingeschätzt habe und mir Methylphenidat die Möglichkeit eröffnet, da zurückzutreten und Situationen anders zu bewerten.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Christopher Lauer, Mitglied des Abgeordnetenhauses, den Piraten gehört er an. Sie sagen, Sie gehen anders mit Ihrem Privatleben um als andere. Das ist in der Tat so. Andere sehen das anders. Also wenn ich an die bundespolitische Geschäftsführerin Martina Weißband denke, also ich meine, was interessieren mich deren Menstruationsbeschwerden?
Weiß ich nicht, sagen Sie es mir.
Überhaupt nicht.
Ja, sehen Sie, warum mich interessiert das auch nicht.
Ja, warum muss das eigentlich sein?
Ja, also, fragen Sie Frau Weißband.
Na, Moment. Vielleicht liegt das ja auch an Ihrer eigenen Forderung, nämlich dem Transparenzgebot. Nee. Der Politiker, auch der private Politiker, muss in der Öffentlichkeit transparent werden.
Also Menstruationsbeschwerden haben nichts mit
Transparenz zu tun. Ja, das hat sie inzwischen selber erkannt. Aber gut, das ist vielleicht ein extremes Beispiel.
Nee, aber es ist ein gutes Beispiel. Die Transparenz, die die Piratenpartei oft einfordert, kann uns auch sehr schnell auf die Füße fallen. In dem Moment, in dem wir nämlich durch diese allgemeine Transparenzforderung oder diese sehr fundamentale Transparenzforderung dort ein Ressentiment, ein Vorurteil gegenüber der Politik benutzen, um Wahlkampf zu betreiben, um auf Stimmenfang zu gehen, was uns dann natürlich in der Situation, in der wir tatsächlich in einem Parlament sitzen, sehr schnell auf die Füße fallen kann. Es gab da einen sehr schönen Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von der Katharina Wagner, wo sie das nochmal, dieses Phänomen eigentlich zusammengeschrieben hat und gesagt hat, okay, inhaltliche Arbeit versus persönliche Befindlichkeiten, Skandälchen, die dann in den Medien auftauchen. Und das ist halt ein immerwährender Kampf. Und das ist aber auch nichts, wo ich jetzt per Order oder irgendjemand anders in dieser Partei per Order sagen kann, Leute, jetzt werden mal diese Sachen eingestellt und jetzt macht es mal irgendwo auf dem Kanal, wo nicht die ganze Welt theoretisch mitlesen kann, sondern da muss jeder einfach das Bewusstsein erlangen an der Stelle, wie trenne ich denn das? Ja, und was ist mir denn wichtiger? Will ich die ganze Zeit dadurch in der Öffentlichkeit auftauchen, dass ich mich über Twitter mit irgendjemandem beschimpfe, dass ich mich...
Das machen Sie auch pausenlos.
Ich?
Nee, viele in Ihrer...
Ja, aber genau, Partei. das ist doch die Frage, die
Sie,
sich...
Das verstehe ich schon richtig.
Ja, genau, aber das ist doch dann genau die Frage, die sich dann diese Menschen irgendwie, nicht irgendwie, sondern die sich diese Fragen stellen müssen. Und ich habe da eine ganz klare Position. Also ich überlege mir sehr wohl, wie ich auch dann irgendwie auf Twitter und auf Facebook und sonst wo auftauche, was für ein Bild ich da in diesen sozialen Medien von mir erzeuge und was da möglicherweise mit der Realität zu tun hat und was nicht. Das hat aber nichts mit der politischen Forderung nach Transparenz meiner Meinung nach zu tun, sondern das ist halt so ein falsches Verständnis von, ich muss jetzt als Politiker, weiß ich nicht, jetzt müssen alle Leute alles über mich wissen. Ich muss sagen, ich finde diese Situation mit meinem ADHS-Outing sehr spannend. Weil jetzt auf einmal ich merke, wie jetzt auch dieses Thema ADHS dann bei mir persönlich auch dann das Inhaltliche überdeckt und ich das mir dann an der Stelle, ich mir auch überlegt habe, mein Gott, wie hält Marina das aus, wenn da ständig irgendwie eine Homestory über sie gemacht wird und das bis ins Privates.
Die Antwort ist doch klar, sie hört auf im April.
Ja.
Wollen Sie Ihr Nachfolger werden? Sie waren ja schon Ihr Vorgänger.
Ja, ich zitiere da immer Dr. Helmut Kohl. Ne? Also das auf solches Amt trägt man sich nicht auf, der hält den Ruf.
Ich will nochmal bei dem Transparenzgebot bleiben. Mhm. In Ihrem Grundsatzprogramm steht, im Zuge der digitalen Revolution aller Lebensbereiche sind trotz aller Lippenbekenntnisse die Würde und die Freiheit des Menschen in bisher ungeahnter Art und Weise gefährdet. Habe ich das, was Sie jetzt über sich und andere, die also Ihr Privatleben da so ausgebreitet haben, gesagt haben, richtig verstanden, dass Sie der Meinung sind, man muss aufpassen, dass man diese Würde nicht selbst gefährdet?
Wenn ich mich recht entsinne, geht es darum eher, dass die Würde des Menschen insofern angegriffen wird, als diese ganzen technischen Möglichkeiten, die es dort gibt, einen Eingriff in Grundrechte ermöglichen, den wir vorher so nie hatten.
Für mich gibt es da einfach einen Widerspruch, also in diesem, in Anführungsstrichen, Kampf für Datenschutz und all sowas und auf der anderen Seite der freiwilligen Selbstentäußerung über das Netz.
Das ist nicht zwangsläufig ein Widerspruch, denn bei der Frage des Datenschutzes geht es um die Frage, welche Daten kann ich eigentlich noch schützen und welche Daten kann ich nicht mehr schützen und wie habe ich im Verhältnis dann zu Google, zu Facebook eigentlich eine Möglichkeit, über diese Daten zu verfügen. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn ich mich irgendwie wieder bei Facebook abmelde, habe ich dann eigentlich die Möglichkeit, alle Bilder zu löschen oder alle Einträge zu löschen? Nein, habe ich nicht. Die speichern die trotzdem noch irgendwo ab. So, das ist eine Frage des Datenschutzes. Dann eine Frage dieses, und das ist dieser Begriff der Post-Privacy, des Post-Privaten, ja, also das Zeitalter des Post-Privaten. Die Frage, inwieweit gibt der Mensch, und das haben Sie ja angesprochen, diesen Schutz seiner Persönlichkeit, den Schutz seiner Daten durch das Internet auf. Das ist aber in vielen Punkten keine Frage, die man irgendwie technisch oder rechtlich lösen kann, sondern das ist eine Frage, die sich jeder selber stellen muss. Und auch in der Piratenpartei gibt es da durchaus Pluralismus, was jetzt das angeht, wie man damit umgeht, mit diesem Zustand. Ja, also da gibt es.
Aber man kann schon auch rechtlich als Datenschützer, und das tun die Datenschützer jetzt ja auch gegen Facebook mit diesem neuen Timeline. Also da sagen die einfach, das ist ultra dreist, was die da machen. Das höre ich von ihnen nicht. Manchmal frage ich mich, werden sie eigentlich von Google oder Facebook bezahlt?
Nein, das kann ich hier an der Stelle sagen, dass ich weder von Facebook noch von Google bezahlt werde. Es ist auch oft ein Vermittlungsproblem an der Stelle. Ich glaube, es gibt gerade in der Piratenpartei viele Mitglieder, die für sich sagen, okay, ich benutze Facebook nicht, ich benutze Google Plus nicht, und es gibt auch viele Mitglieder, die sagen, ja, wir machen das. Die Mitglieder, die sagen, ich benutze es nicht, haben aber anscheinend nicht so ein Sendungsbewusstsein, das auch nach außen zu tragen. Die interessante Frage an der Stelle ist tatsächlich, wer warnt eigentlich davor oder wer klärt die Bevölkerung darüber offen auf? Und da haben Sie vollkommen recht. Da müssten wir als Piratenpartei auch nochmal deutlicher sein. Und ich meine mit deutlich, meine ich also sehr deutlich, weil es ist ja nicht nur mit Facebook und Google getan, sondern es ist auch damit getan, dass man sagt, wie gehe ich eigentlich mit diesen Bonuspunktenkarten um? Wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich überall mit EC und Kreditkarte bezahle? Wenn Sie ein datensparsames Leben führen wollen, dann heben Sie am besten einmal im Monat auf der Bank Geld ab, haben immer so viel Geld dabei, wie Sie gerade brauchen. Sie benutzen nicht diese Bonuspunktekarten. Das sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen, weil zum Beispiel bei diesen Bonuspunkte-Karten, die speichern die irgendwo ab. Weiß ich, wie da die Speicherpraxis ist, wie da die Systeme, die diese Informationen arbeiten, gesichert sind. Da gibt es immer das Bedrohungsszenario, dass dort Daten an die Öffentlichkeit gelangen, die man privat wähnte. Und ich glaube, das ist das fehlende Bewusstsein, was es insgesamt in der Bevölkerung gibt, dass man immer Google und Facebook so leuchtturmartig an die Wand malt und sagt, hier, das sind die Datenkraken, das sind die Datenschutzverletzer, aber wir in unserem Alltag, einfach dadurch, dass ich von A nach B gehe und dabei Dinge tue, so viele Daten schon hinterlasse, die im Zweifelsfall irgendwo gespeichert werde und die Auseinandersetzung fehlt. Da müssen wir noch nachliefern und mal das auch skizzieren, wie so ein Leben aussehen könnte.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Christopher Lauer, Mitglied des Abgeordnetenhauses, den Piraten gehört er an. Man könnte über vieles reden, was ja auch Déjà-vu ist. Also zum Beispiel, wer einmal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Also hieß es 68, ja, so ungefähr. So ähnlich ist das bei Ihnen auch. Da streiten Sie sich darüber, ob man nur heiraten darf oder nicht. Lebensgemeinschaften mit mehreren sollen legalisiert werden. Man könnte das auch Polygamie nennen. Aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Ich möchte einen inhaltlichen Punkt. Ich habe ja gesagt, das ist ein Generationenprojekt. Was mich wundert, ist, dass in dem Grundsatzprogramm und auch im Berliner Wahlprogramm und in dem, was so öffentlich kommuniziert wird, ein Punkt überhaupt nicht auftaucht, dass diese junge Generation sich darüber beklagt, was die ältere Generation für Schulden aufgehäuft hat und damit im Grunde ihre Zukunft einschnürt. Warum thematisieren Sie das eigentlich nicht?
Gute Frage. Ich glaube, es hat auch was mit der Sozialisation zu tun, ne? Sie haben es gesagt, Jahrgang 84.
Behütet?
Nö, ja, also ja, ich kann mich nicht beklagen. Was hatten wir, ne? Wir hatten die Wiedervereinigung, große Euphorie. Jetzt geht's voran, bergauf. Dann die Ernüchterung. So, und seit dieser Ernüchterung habe ich zumindest das Gefühl, in meinem Aufwachsen permanent in der permanenten Krise der Gesellschaft und des Systems zu leben. Ne?
Also ja, Moment mal. Also wenn die Piratenpartei dann ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle fordert und so ein bisschen die Freibier für alle Partei spielt, dann frage ich mich allerdings, dann geht das nicht zusammen. Also dann ist mir das nicht reflektiert genug. Sie müssen sich mal vorstellen, zwischen 600 und 800 Euro bedingungslos für jeden Bundesbürger. Ja. Manche sagen sogar zwischen 1.000 und 1.500.
Ja.
Das heißt also, Sie weiten den Sozialstaat, der uns also und Ihnen die Zukunft zuschnürt, noch aus? Wie das denn?
Nee, es geht ganz grundsätzlich um die Frage, also das mit dieser Freibierpartei, das ist natürlich dann eine Polemik, die man verwenden kann. Es lohnt sich aber, sich tatsächlich mit diesem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens sich auseinanderzusetzen und sich auch mit der Frage auseinanderzusetzen, warum wir das fordern. Wir haben im Grundgesetz drinstehen, die Würde des Menschen ist unantastbar und dass das staatliche Handeln sich daran orientieren soll, diese Würde aufrechtzuerhalten. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der sich der Wert des Lebens auch an der Verfügbarkeit von Geld bemisst, die jeder Einzelne hat. Das ist Realität. In einem Moment, in dem Sie dann Staat sind und sich überlegen, wie stelle ich die Würde von möglichst vielen Menschen sicher, sagen Sie, ja, wir benutzen das Mittel des Arbeitsmarktes, also der Arbeitsmarktpolitik, der Wirtschaftspolitik, um eine Situation zu schaffen, in der möglichst viele Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und dort dann in der Lage sind, Geld zu verdienen, um ein würdiges Leben führen zu können. Ja. Und dann sagt man, okay, um die Leute, die eben dann nicht in diesem System drin sind, um die kümmern wir uns dann solidarisch. Das ist dann Aufgabe staatlichen Handelns und das ist dann auch die Aufrechterhaltung der menschlichen Würde. Diese Vollbeschäftigung, von der immer alle sprechen, von der alle träumen, war ein singuläres Ereignis in der deutschen Geschichte, das aufgrund sehr spezieller Faktoren zustande gekommen ist.
Okay, habe ich verstanden. So, also Sie meinen, Vollbeschäftigung kriegen wir nicht mehr hin, also müssen wir die Leute alimentieren. Das kann man
wir müssen nicht die Leute
so
alimentieren, sondern es muss Grundlage staatlichen Handelns sein, die Würde des Menschen aufrechtzuerhalten. Und wir haben
Aber Sie bezahlen das. Ihre Generation bezahlt das. Ja, also immer weniger junge Leute müssen für immer mehr ältere Transferempfänger, Rentner eingeschlossen, obwohl das ein bisschen ungerecht ist, das so zu nennen, aufkommen. Das heißt, Ihre Generation müsste sich eigentlich darüber beschweren. Tut sie aber nicht, sondern Sie sagen im Gegenteil, wir weiten das noch den Sozialstaat noch aus. Das kann doch nicht gut gehen.
Doch, das kann gut gehen. In dem Moment, in dem sie einfach anerkennen, dass wir seit den 70er Jahren irgendwie eine Arbeitslosenquote in Deutschland hatten zwischen 6% und 11%, in dem also ganz viele Leute eben nicht mehr Zugang zum Arbeitsmarkt hatten aus verschiedensten Gründen.
Wir haben Vollbeschäftigung zum Teil in Baden-Württemberg zum Beispiel, in Bayern. Da gibt es eine ganz geringe Arbeitslosenquote. Es wird auf der anderen Seite doch immer mehr so, dass Leute Arbeitsplätze nicht besetzen können, dass Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können, dass Fachkräfte gesucht werden.
Nochmal, beim Umbau des Sozialsystems durch ein bedingungsloses Grundeinkommen geht es einfach um auch ein sehr positives Bild vom Menschen, dass wir sagen, in dem Moment, in dem wir Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen auszahlen, entwickelt sich eine sehr positive gesellschaftliche Dynamik, wo Menschen ganz klar sagen können, okay, ich mache folgende Dinge, die möglicherweise einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, die sich aber jetzt nicht im Sinne einer Bilanz, im Sinne eines Wertes einer Aktie quantifizieren lassen, sondern wo man sagt, diese Tätigkeit hat einen Wert an sich und ich könnte sie nicht durchführen.
Und wer bezahlt diese Gesellschaft?
Wer diese Gesellschaft bezahlt, das sind wir. Und wir bezahlen ja im Moment auch diese Gesellschaft. Ja, das ist nur die Frage, wie steht diese Gesellschaft zueinander. Es werden da verschiedene Modelle im Moment in der Piratenpartei diskutiert. Aber die eigentliche Frage ist doch an der Stelle, was ist da der Gesellschaftsentwurf, den wir haben? Und das ist eben unser Gesellschaftsentwurf. Und das ist erstmal, und das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, eine politische Forderung. Es ist eine politische Forderung. Und wenn man sich politisch dazu entscheidet, das zu tun als Gesellschaft, dann muss man Mittel und Wege finden, das auch umzusetzen.
Ich möchte schon dann gerne wissen, wie Sie ein solches System finanzieren wollen, angesichts einer demografischen Entwicklung, die immer weniger Menschen im Arbeitsleben hat, die immer mehr Menschen, die nicht im Arbeitsleben sind, finanzieren müssen. Das sind nämlich Sie. Wenn Sie arbeiten, Sie haben ein Problem.
Warum habe ich ein Problem?
Nee, weil schlicht und einfach, weil früher gab es 7 Leute, die gearbeitet haben, die einen Rentner finanziert haben und jetzt sind es 2.
Ja.
Ich verstehe gar nicht, dass Sie das nicht erkennen.
Naja, ich verstehe nicht, dass Sie das
sonst
erkennen.
Sonst sind wir wie bei den Linken, holt's euch von den Reichen. Also ich meine,
nee,
irgendwo muss doch der Unterschied sein.
Nee, ich meine, da haben Sie mich jetzt natürlich erwischt, indem Sie mich von diesem, nach dem konkreten Finanzierungsmodell eines bedingungslosen Grundeinkommens fragen. Aber ich glaube, so revolutionär ist es gar nicht mehr. Also sogar die CDU hat ja ein Modell, wo dann irgendwie 400 Euro bezahlt werden sollen. Das hat der Althaus mal gemacht. Und dann gibt's dieses Bürgergeld von der FDP. Das ist also jetzt auch nicht so, dass wir hier gerade das Rad neu erfinden. Sie haben vollkommen recht, wie finanziert man das? Ich bin da jetzt einfach ganz ehrlich, ich kann es Ihnen jetzt an der Stelle konkret nicht sagen. Es geht halt tatsächlich um einen Umbau des gesamten Sozialsystems. Also wir würden das Rentensystem komplett umbauen, die Arbeitslosenhilfe umbauen. Also da würde kein Stein auf dem anderen irgendwie bleiben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Und wir stehen dazu, dass es möglicherweise in jeder Kleinigkeit nicht ausgerechnet ist, wir aber fest davon überzeugt sind, dass es halt eben funktioniert. Ich meine, diesen Konflikt oder diese Unausgereiftheit, damit gehen wir ja auch offen um und ich gebe das auch offen zu. Ich mache halt auch Innenpolitik und in Kulturpolitik in der jetzt im Abgeordnetenhaus und mit dem Ausrechnen eines BGEs habe ich mich an der Stelle noch nie so auseinandergesetzt, aber ich habe halt dieses Grundvertrauen, dass es funktioniert.
Na gut, Sie haben ja auf Bundesebene auf dem letzten Parteitag durchaus dafür gefochten. Brechen wir das an der Stelle ab. Abschließend, Sie können natürlich ganz viel Aufmerksamkeit erzeugen durch Verhalten im Abgeordnetenhaus, durch Kleidung, durch allerlei Unsinn, Wahlrecht ab 7 Jahren zum Beispiel und so. Wie lange, meinen Sie, wird Berlin das hinnehmen, dass da eben Leute sind, die Politik nur lernen müssen? Weil irgendwann könnte man ja meinen, die machen wirklich bloß Unsinn. Also muss ja schon was rüberkommen.
Ja, also ich kann da jetzt für mich sprechen und sagen, dass ich im Innenausschuss eigentlich ziemlich gewissenhaft und ordentlich arbeite. Funkzellenabfrage wurde jetzt durch die Piratenpartei auf die Tagesordnung gebracht. Der Staatstrojaner. Wir haben uns auch um den Schultrojaner gekümmert. Das sind alles Sachen, wo ich sagen kann, okay, da habe jetzt ich, dadurch, dass ich einfach nur ein bisschen da im Innenausschuss gearbeitet habe, Dinge auf die Tagesordnung gebracht und die Piratenpartei wirkt und arbeitet. Und es läuft halt mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Und wer das entscheiden muss, ist natürlich der Wähler. Und das kann ich nicht beeinflussen. Ich habe mich im Wahlkampf Leuten, die gesagt haben, wir wollen euch aber nicht wählen, dahingehend geäußert, dass ich gesagt habe, super, dann wählt halt was anderes. Das ist eine sehr gesunde Einstellung eines Politikers gegenüber seinen Wählern. Wenn wir tatsächlich das irgendwie nicht schaffen, in der Öffentlichkeit zu zeigen, was wir machen, dann ist das erstmal unser Problem als Partei und als Fraktion. Und dann müssen wir damit auch selbstkritisch umgehen. Und das wird dann auch passieren. Aber ich habe im Moment das Gefühl, dass man uns das erstmal eingesteht, dass wir uns da einarbeiten müssen. Und wenn wir in einem Jahr oder in 2 Jahren noch immer dieses Skandälchen, das Bild so dominieren, dann ist das durchaus berechtigt zu sagen, was macht ihr da eigentlich? Aber die Diskussion und die Auseinandersetzung damit, die findet ja in der Fraktion statt. Also das ist ja nicht so, dass wir da vollkommen naiv der Meinung sind, dass das alles großartig ist, was da passiert, fernab der Themen, die wir im Parlament behandeln.
Hallo, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Berliner Abgeordnete Christopher Lauer von der Piratenpartei. Nächste Woche Politik im Schatten des Christian Wulff. Gast wird der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister, CDU, sein. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.